können wir das mal einfach drin lassen? Ja. Ich finde, das ist schon gut.
Das macht er.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clock Talk zwischen Herzhektik und Hygiene. Wir dürfen heute den lieben Alan in unserer illustren Runde hier
Halbrunde
begrüßen. Und ich habe sehr lange überlegt, wie ich dich jetzt vorstelle, weil du ja doch sehr umtriebig klingt negativ. Aber das soll sehr positiv sagen, dass du sehr, sehr viel machst. Magst du einfach selber mal ein paar Worte zu dir sagen, Alan?
Die meisten haben ihn wahrscheinlich schon mal gesehen, würde ich unterstellen.
Gesehen oder gehört?
Oder gehört.
Das hoffe ich doch. Ja, also ich heiße Alan, ja, bin 37 Jahre jung. Wichtig. Ich habe irgendwann die Ausbildung zur OTA gemacht, operationstechnischer Assistent. Und dann haben wir uns vor circa drei Jahren selbstständig gemacht in der Branche mit einer Zeitarbeitsfirma. Mhm. Das heißt, wir verleihen Ärzte und Pflegekräfte. Darf man mit normaler Zeitarbeit nicht verwechseln. Mhm. Ja, das ist ein ganz anderer Schnack. Und bin seit circa 2 Jahren auf Social Media aktiv und mittlerweile den größten Account weltweit im OP-Bereich. Genau, wow. Die OP-Bros. Also falls ihr nicht folgt, folgen.
Sehr gut. Ja. Ja, prima. Wir freuen uns sehr, 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 dass du hier heute bei uns bist, den weiten Weg zu uns auf uns genommen hast, einige Stunden bereits im Auto verbracht hast und heute mit uns über das Thema Patientensicherheit sprechen wirst.
Ich freue mich, hier zu sein. Ich habe aber eine kleine Anmerkung.
Unbedingt.
Warum habe ich nur Straßenschuhe an? Also wo sind meine Schuhe?
Da müssen wir nacharbeiten.
Sag mal. Ja. Das funktioniert doch so.
Dann nennen die sich Clock Talk und du sitzt hier in den...
Ja, wir kommen da schwer dran an die Schuhe. Die sind gerade so beliebt und vergriffen.
Ach so,
das sind aber auch geile Schuhe. Ah, dann hast du die mal getragen. Boah, die gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben.
Ja. Da werden wir nachjustieren. Wir machen gleich mal einen Schnitt und dann hast du auf einmal...
Ah, sehr gut.
Die OP-Edition an den Füßen.
Ah, das machen wir.
Ja, sehr cool. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Wie gesagt, wir sind dir sehr dankbar.
Lass uns doch mal ganz, ganz vorne anfangen, bei Klein Alan. Der mit der Schule fertig war und irgendwie sich überlegt hat, ich möchte gerne in dieses Gesundheitswesen, in den OP, das finde ich spannend. Das haben wir jetzt auch die Ota Franzi mal gefragt und auch andere aus dem OP. Wie kommt man auf so einen Gedanken, sich in diese Blackbox doch?
Also tatsächlich komme ich aus einer Ärztefamilie. Ja. Ja. Also mein Vater war Arzt, ich habe 8 Großonkel, 7 davon sind Ärzte.
Wow.
Und, okay.
Nur der eine nicht. Was ist der geworden?
Regisseur.
Tatsächlich. Deswegen die filmerische Ader, okay, das erklärt vieles. Ja.
Und eigentlich hieß es immer so als Kind, ja, Medizin, ja, ich soll Arzt werden und. Es war aber nie was für mich. Mhm. Ja, ich wollte eigentlich ganz was anderes machen. Ich wollte ursprünglich Modedesigner werden. Ich habe so ein bisschen eine kreative Ader.
Das ist untertrieben übrigens, das möchte ich jetzt ganz kurz anmerken. Dieser Mann kann zeichnen, das sieht aus wie ein Foto. Aber ja, erzähl weiter.
Und also aus mysteriösen Gründen wurde es doch irgendwann OTA. Mhm. Ja, ist eine lange Geschichte, aber ich wusste zuerst gar nicht, auf was ich mich da überhaupt einlasse. Habe mich dann irgendwann beworben, war auch sehr kurzfristig, ich glaube 2 Wochen vor der Ausbildung war das. Und könnte mich aber sehr gut verkaufen und ging auch sehr schnell. Habe dann die Ausbildung nach 2 Wochen angefangen. Am Anfang mochte ich die Ausbildung gar nicht. Ja, da gibt es sehr viele Gründe. Okay. Aber mittlerweile liebe ich meinen Beruf.
Schön.
Hat also was gedauert.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bin mittlerweile, also 2010 die Ausbildung gemacht. Mhm. Und jetzt haben wir 2025, 3 Jahre Ausbildung, 12 Jahre im Beruf. Mhm. Na, also auch trotz Selbstständigkeit und trotz OP-Bros immer noch aktiv im Beruf, ist mir auch sehr wichtig. Okay. Ja, weil ich auch immer aktiv, also ich möchte wissen, wenn irgendwas in unserer Branche sich verändert, will ich immer gerne mit vorne dabei sein.
Verleihst dich also selber.
Also wir machen mittlerweile auch sehr viel Marketing durch OP-Bros, auch für Kliniken. Und da, die Firma verleiht mich. Und aber nicht so viel, weil ich auch viel auch im Office machen muss, auch Marketing. Weil ich auch immer gerne, wenn ich über Marketing zum Beispiel spreche, über die Kliniken oder über die Branche, ich möchte auch, wenn sich was Neues in der Branche tut, auch direkt vorne dabei sein und nicht irgendwie erst nach ein paar Monaten irgendwie hören, dass sich was verändert hat. Mhm. So kann man immer besser mitreden. Quasi.
Am Puls der Zeit sein.
Genau, und besser gestalten.
Prima, ja, klingt gut. Bevor wir anfangen, über Patientensicherheit zu sprechen, ist uns immer ganz, ganz wichtig, vielleicht auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, die jetzt vielleicht die erste Folge gerade mit anhören, weil sie dich kennen und vielleicht deswegen jetzt eingeschaltet haben. Die anderen Folgen sind genauso gut, mindestens. dass wir hier über das Thema ganz offen und ehrlich miteinander sprechen wollen. Wir wollen, Patientensicherheit ist ein super sensibles, emotionales Thema, was wir einfach aus den unterschiedlichsten Sichtweisen beleuchten wollen. Wir haben mit Betroffenen gesprochen, wir sprechen mit Ärzten, wir sprechen mit Experten. Und eben mit Leuten auch aus der Pflege wie dir, die das jeden Tag einfach tun. Und da geht es uns nicht darum, hier irgendwen in einem schlechten Licht dastehen zu lassen, irgendein Krankenhaus schlecht zu reden, irgendeinen Arzt oder was auch immer, sondern ganz einfach über das Thema zu sprechen, um Aufmerksamkeit zu generieren und um einfach nochmal wieder mehr darzustellen, dass es uns sehr, sehr wichtig ist und dass es ein sehr präsentes Thema ganz einfach ist.
Es ist auch ein sehr wichtiges Thema, was auch tagtäglich präsent sein soll. Ja. Also es ist auch wichtig, wirklich darüber zu sprechen, weil man es oft durch den Alltag, durch den Alltagsstress oft viele Dinge untergehen und genau deshalb auch diese Fehler entstehen.
Und es ist ja auch ein super umfangreiches Thema, ne? Also wir haben den Patienten auf der einen Seite, wenn jetzt Sachen schief gehen, Patientensicherheit, die Sicherheit des Patienten. Wir beleuchten aber auch beispielsweise diese Second-Victim-Sache, dass wir sagen, was passiert denn eigentlich mit den Ärzten? Was passiert denn eigentlich mit dem Arzt, der da steht und der hat die falsche Seite operiert oder irgendwas anderes ist passiert, das macht ja auch was mit den Leuten. Und das wollen wir einfach versuchen, sehr, sehr ganzheitlich zu betrachten. Jetzt gucken wir aber erstmal auf dich. Was bedeutet Patientensicherheit für dich in deinem Job?
Ich habe eine brillante Herleitung, die mir gerade in den Kopf kommt.
Willst du die noch kurz sagen? Mhm. Sollen wir das andere
rausnehmen? Ich würde gerne mal auf die OP-Bros kommen, tatsächlich.
Ui.
Dein Instagram-Kanal, ich glaube, wie viele Follower habt ihr mittlerweile? Wirklich groß?
600 und noch ein paar zerquetschte 1000.
Das sind ja alles Branchenmenschen. Also das sind ja alles wirklich Menschen aus dem OP. Mhm. Weil ihr nämlich sehr, sehr spezifische Gags eigentlich bringt. Ne? Das ist ja so euer Prinzip. Ihr macht Sachen bewusst falsch oder macht oder spielt so mit diesen speziellen Themen dieser Zielgruppe Menschen aus dem OP. Und ich finde das ganz witzig. Wir haben ja auch schon links und rechts mal ein bisschen zusammengearbeitet. Mhm. Wenn du dann so Feedback von so Dritten, gerade irgendwie, wir arbeiten viel mit OTA-Schulen auch zusammen, da sind welche bei, die sagen, boah, die OP-Bros, die liebe ich, weil die geben genau durch ihre übertriebenen Gags dem einen oder anderen Thema die Aufmerksamkeit, die es braucht. Und man spricht aber auch mal mit anderen, die sagen, oh ja, die OP-Bros, die machen das irgendwie alles so lächerlich, aber es ist auch so ein ernstes Thema. Man muss ja so konzentriert sein und man darf doch nicht alles unsteril machen und nicht, dass die Schüler nachher denken, das wäre normal. Also du spielst genau auch mit diesen Themen, die am Ende auch Patientensicherheit ausmachen.
Tatsächlich sind sehr viele Videos aus der Realität. Ja? Also die hat man auch so erlebt. manchmal teilweise auch so übertrieben, wie es auch dargestellt wird. Ja. Aber manchmal übertreiben wir natürlich auch. Ne? Also es ist ja ein Comedy-Kanal im Endeffekt. Und aber es gibt mittlerweile zwei Unis in Südamerika, die die Videos tatsächlich als Lehrmaterial nutzen. Mhm. Ja, wo dann
so nicht.
Ja, genau. Ja, ne? Dass man zeigt, okay, so macht man es nicht. Natürlich nicht alle Videos. Mhm. Ja. Aber es gibt halt viele Videos, die das Erklären einfacher machen. Mhm. Ne? Was ist steril, was ist unsteril, was hat er jetzt falsch gemacht und. Ne? So. Es ist auch, ich bin auch oft auf OTA-Schulen, ja, wird eingeladen von Kliniken und ich versuche auch natürlich die Schüler auch zu erklären, warum wir das machen. Ja, es ist Humor, ja klar, aber es geht auch natürlich darum, dass man diese Fehler nicht machen soll. Mhm. Ja, so, und allein, weil man allein schon unsere Videos einmal durchguckt und das nur beachtet, hat man schon die halbe Miete
getan. Ganz genau. Genau. Zumindest in Richtung Hygiene.
Genau. Ja, cool.
Ja. Also finde ich eigentlich eine coole, weil du tust, glaube ich, schon sehr, sehr viel für das Thema dadurch, was du machst. Das ist auch meine persönliche Meinung. Ich finde immer, wenn man Leuten sagt, wie es nicht geht, bleibt es viel besser hängen, als wenn man Leuten permanent sagt, wie sie es machen müssen. Und wenn du es dann auch auf eine charmante Art machst und eine große Reichweite kriegst, hast du schon mal ganz, ganz viel dafür getan. Das heißt, so. Das Thema liegt dir schon am Herzen, du tust schon was dafür. Mhm. Aber Patientensicherheit, was ist das, was sagt das für dich aus? Was macht es mit dir?
Also Patientensicherheit gehört ja zu unserem Beruf. Ja, es gehört ja so 100% zu unserem Beruf. Mhm. Alles, was wir machen im OP, ja, ob das die Sterilität ist, ob das jetzt darauf zu achten, ob der Patient richtig liegt, ob es richtig abgewaschen wird und. Es ist ja alles Patientensicherheit. Mhm. Ja, es geht ja immer darum. Deshalb haben wir auch einen Kittel an, deshalb haben wir auch sterile Handschuhe an und, damit da keine Infekte entstehen. Also das ist ein Thema, was eigentlich immer präsent ist. Ne? Mhm. Also es gibt keine OP, wo das nicht ein Thema ist oder Thema sein soll. Mhm. Ne? Es gibt Checklisten, es gibt zig Dinge, die dafür eigentlich sorgen, dass da keine Fehler entstehen. Aber man darf ja nicht vergessen, wir sind ja trotzdem Menschen. Ne? Und Fehler passieren, so hart wie es klingt. Mhm. Ja. Also es gibt Fehler, die kann man vermeiden, definitiv. Ja, so, es gibt auch Fehler, die vielleicht in dem Moment ein bisschen, ja, also es gibt ja manchmal Fehler, die aus der Situation entstehen. Mhm. Ja, so, weil irgendwie ein OP-Team gerade gewechselt hat.
Irgendwas ne? hektisch ist.
Oder
so. Notfälle, ne?
Genau, ne? Oder bei Notfällen kann auch Dinge passieren, was natürlich bei Notfällen ist die Konzentration auch eine ganz andere. Mhm. Ne? Man konzentriert sich auf ein Thema und dann ist manchmal, also es gibt bestimmte Notfälle, da ist tatsächlich das Leben des Patienten wichtiger als die Sterilität. Mhm. Ja, so, dann muss man auf die Sterilität in dem Moment nicht achten. Ja, zum Beispiel bei einem Notkaiserschnitt. Beispiel, mhm. ja. Da geht es um jede Sekunde und dann achtet man auch nicht auf die Sterilität in dem Moment, sondern hier geht es nur darum, okay, Kind und Mutter muss man retten und danach fängt man an die Sterilität zu arbeiten. Mhm. Ja, so, das gibt es natürlich auch, aber da, wo es genug Zeit ist, sollten eigentlich auch keine Fehler auftauchen, weil es geht im Endeffekt um Menschen und nicht um Autos. Ja. Mhm.
Du siehst jetzt sehr, sehr viele unterschiedliche Krankenhäuser in Deutschland, dadurch, dass du, glaube ich, auch viel unterwegs bist. Würdest du sagen, Deutschland hat so ein Level im OP oder jeder kocht sein Süppchen?
Teils, teils. Ja, es gibt gewisse Dinge, ja, aber es gibt gewisse Dinge, die jedes Krankenhaus anders macht und wo man auch viele Fehler sieht. Ich bin auch jemand, der direkt Fehler anspricht. Ich kenne auch viele, die viel zu viel Respekt haben von den Chefarzt zu sagen, okay, das machen sie gerade falsch. So. Ich bin jemand, ich denke immer, was würde ich denn machen, wenn das meine Mutter wäre, die gerade auf den Tisch legen würde? Mhm. Ne? Oder mein Kind oder. Mhm. Dann würde ich ja auch das Beste wollen. Warum soll ich das beim Fremden nicht wollen? Ne? Also wenn man so an die Geschichte rangeht, dann funktioniert vieles schon besser.
Mhm. Ja. Mhm. Gab es für dich mal irgendein Schlüsselereignis in deinen 12 Jahren, wo du sagst, boah, da ist mir das nochmal so krass bewusst geworden. Das ganze Patientensicherheitsthema ist so umfangreich und so präsent, das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen.
Öfters. Na, also schon öfters. Hektik. Mhm. Ja. Manchmal entstehen auch Fehler, wenn da auch einfach eine Routine immer da ist und man blind irgendwas vertraut. Ja, so, es gibt viele Fehler, die ich selber begleitet habe oder gesehen habe. Ja, es gibt so kleinere Fehler, wie zum Beispiel, ich kann euch ja so ein paar Beispiele
haben. Gerne, nennen. Gerne, ja.
Also,
ja.
So, was sind Fehler, die keinem passieren sollten, die ich schon fast gehabt hätte oder die ich mir...
Also Fehler, die auf keinen Fall natürlich passieren sollen, ja, ist zum Beispiel, also das, was man immer so hört, also Horrorgeschichten, die falsche Seite operiert. Ja. Wie kann das überhaupt passieren? Also man fragt sich ja manchmal, wie kann das überhaupt passieren, dass eine falsche Seite operiert wird. Da gibt es mehrere Fehlerquellen. Ich habe mal erlebt, dass zwei Patienten genau gleich hießen.
Ach krass.
Ja.
Andreas Schmitz oder so.
Genau, ja. Man hat es aber vorher gemerkt. Also man hat es nach der Schleuse tatsächlich gemerkt, weil man sich mit dem Patienten unterhalten hat. Mhm. Also wir haben Checklisten und dann geht man zu dem Patienten und fragt, können Sie mir Ihren Namen sagen, auch zum 5. Mal. Ich wiederhole das auch immer, ich sage auch immer zu den Patienten, auch wenn sie das schon 10 Mal gehört haben, lieber 11 Mal, statt dass wir es falsch operieren. Mhm. Ja, dann sind die Patienten auch erleichtert ja, und haben ein Gefühl von Sicherheit. Das kann passieren, ne, Namenverwechslung. Es kann auch passieren, dass der Operateur, der die OP geplant hat, sich vertippt hat. Mhm. Das kann auch passieren, ja, dass er statt links rechts eingegeben hat und man sich nur auf den OP-Plan verlässt. Normalerweise muss man die Seite ankreuzen. Mhm. Ja, es passiert aber auch manchmal, dass ein Patient zum Beispiel im Saal ist und der Assistentarzt oder die Pflege schon abwäscht und abdeckt. Mhm. Das heißt, der Operateur hat überhaupt keine
kommt
Zeit.
Kommt rein und das beides schon.
Genau, er kommt rein. Das habe ich 2 Mal erlebt. Mhm. Ja, tatsächlich. Mhm. Gott sei Dank ist mir das noch nie passiert. Mhm. Ja, aber ich habe es miterleben dürfen. Mhm. Ja. Und das ist keine schöne Situation. Also beide Male war es kurz vor knapp, ne, tatsächlich.
Sie hat es beide Male noch gemerkt. Dass irgendwie,
ja, aber kurz davor, also wirklich
kurz vorm
zehn,
Schnitt.
10 Sekunden, 5 Sekunden vorher, weil der Operateur das alles durchging. Mhm. Ja, also einmal war es mal mit dem Knie, das war eine Kniespiegelung, weil die Pflege hatte, weil auf dem Plan die falsche Seite drauf stand. Die Pflege hatte aber, also ein Zeitdruck ist auch immer ein Thema. Mhm. Die Pflege hatte aber keine Zeit, zu dem Patienten zu gehen, weil der schon in Narkose lag. Und das heißt, da wurde auch nicht gefragt, welche Seite. Man ist davon ausgegangen, okay, in dem Programm steht die Seite, da muss es sein, da war kein Kreuz drauf. Mhm. Auch
war nicht
ein Fehler.
Okay.
Genau.
Ja.
Auch ein Fehler. Passiert immer weniger tatsächlich. Ne? Also immer mehr Kliniken machen das und wenn da kein Kreuz drauf ist, wird auch nicht operiert.
Mhm. Ja,
das ist mittlerweile auch in viele Kliniken gang und gäbe. Und dann hat der Operateur kam dann rein, hat sich gewaschen, also steril gemacht, Kittel angezogen, Handschuhe und hat dann Team-Timeout gemacht. Mhm. Und ist das dann kurz durchgegangen und dann sagt er, wir operieren die linke Seite und guckt sich aber ganz den Patienten an, erzählt. Und dann sagt er, guckt dann so alle richtig verwirrt an und sagt, wir operieren die linke Seite, aber das ist die rechte Seite.
Mhm.
So. Hätte er in dem Moment sich nicht auf den Patienten konzentriert, sondern einfach das nur runtergerattert.
Mhm.
Dann wäre ihnen das nicht aufgefallen.
Also krass. Timeout hat hier gerettet.
100%.
Ja.
100%. Hilft auch oft. Hab's auch aber einmal miterleben dürfen, dass eine falsche Seite auch operiert wurde. Ja.
Mhm.
Ein anderer Körperteil wurde dann operiert, aber nach dem Schnitt gemerkt, weil der Operateur gemerkt hat, Moment, ich sitze irgendwie anders.
Mhm.
Wenn ich die Seite operiere, sitze ich eigentlich auf der anderen Seite.
Mhm.
Also stimmt irgendwas nicht.
Mhm.
Dann hat er wieder gesagt, ey, holt mir die Akte bitte.
Mhm.
Die Akte geholt, hat er wieder reingeguckt und dann hat er es schnell zugenäht, andere Seite abgewaschen. Aber er war auch ganz ehrlich zu dem Patienten, hat auch erzählt, was passiert ist und. Mit Ehrlichkeit kommt man eh weiter.
Mhm. Proaktiv vor allen Dingen, ne?
Genau, genau.
Ja.
Ne? Er hat nicht versucht, sich rauszureden, sondern hat gesagt, wir haben einen Fehler gemacht, das und das ist passiert. Na, so wir sind bereit für alle Konsequenzen. Der Patient hat gesagt, alles gut. Das war ein kleiner Schnitt.
Mhm.
Hat man auch nicht gesehen. Das war auch eine Stelle, wo man es nicht direkt sieht.
Mhm.
Der Patient war fein damit.
Mhm. Na,
aber Ehrlichkeit siegt. Ich habe aber auch oft erlebt, dass da nicht ganz ehrlich mit den Dingen umgegangen wurde.
Mhm.
Aber ich glaube, das sind so Sachen, die ich lieber hier nicht erzählen
soll. Okay.
Absolut nicht.
Brauchen wir auch nicht.
Wir wollen ja keinen Patient. Aber wichtig ist, ich finde dann auch total, weißt du, was dann passiert ist bei diesen? Also das eine war jetzt so ein Fast-Vorkommnis, sage ich einfach mal. Da gibt es so ganz klassisch, haben wir in einer anderen Folge, dass man dann schöne Zürs-Meldung machen kann und dass man dann zusammen dran arbeiten kann, dass sowas nicht mehr vorkommt.
Natürlich, aber es muss auch gemacht werden.
Ja, genau.
Also ich war auch an Kliniken, Fehler entdeckt, Fehler gemeldet, dann war es unerwünscht.
Oh, also, okay.
Dann hieß es ja, wir können ja den Chefarzt nicht in die Pfanne hauen.
Mhm.
Na, und solche Scherze. Gott sei Dank ist es sehr selten. Mhm. Ja, wirklich sehr selten. Na, so, aber das gibt es. Dass da die Hierarchien so hoch sind, dass man sagt, okay, der Chefarzt hat das zwar gemacht, aber ist ja nichts passiert.
Mhm.
So, aber was heißt denn, ist nichts passiert? Es ist ein Fehler passiert und dann, wenn es noch einmal passiert, dann kann es ja noch schlimmer enden, oder. Ja.
Oder ist es fast ein Fehler passiert? Ne?
Ja.
Lass uns doch zusammen dran arbeiten, dass er nicht passiert.
Genau,
dass
es nicht nochmal passiert.
Ja.
Das ist halt wichtig, dass man wirklich die Fehlerquellen entdeckt und das System dahinter verändert, damit das nicht nochmal auftaucht.
Mhm.
Also zum Beispiel vorher markiert.
Ja. Genau.
Oder auch in größter Hektik den Patienten nochmal fragt, welche Seite
immer mit
dem
Patienten sprechen.
Ja.
Ne? Also in den meisten Häusern, in denen ich bin, auf Station wird mit denen gesprochen.
Mhm.
Die kommen dann in die Schleuse. In der Schleuse wird mit denen gesprochen. Die Narkoseärzte und Pflege sprechen mit denen. Und dann kommt jemand aus dem OP auch noch und spricht mit denen.
Mhm.
Und vorher natürlich war der Operateur ja auch da.
Ja.
So, das heißt, um wirklich so viele wie möglich, um einfach Fehlerquellen so viel wie möglich zu minimieren.
Und offene Fragen stellen, ne? Nicht sind Sie Herr so und so, sondern wie heißen Sie?
Ist auch genau, können Sie mir einmal Ihren Namen sagen, ne? Wann sind Sie geboren?
Mhm.
Na, nicht, weil manche kommen ja auch schon sediert runter, das heißt, sie haben schon Medikamente bekommen und so umgeht man das.
Mhm.
Ne? So, also der Patient muss sagen,
wer
ist, wie alt er ist und was gemacht wird.
Mhm. Na,
also wir fragen nicht, wird das und das operiert richtig, sondern wir fragen, was soll bei Ihnen gemacht werden?
Mhm.
Na, so mache ich das zumindest.
Ja, okay. Das klingt auf jeden Fall sinnvoll.
Also Verwechslung ist ja schon mal fast passiert. Ja.
Genau.
Auch schon, dass ich öfter gehört, dass das schon mal fast passiert ist. Und man sieht es ja auch in diversen, wir haben mal so ein paar Daten von der NHS. Die führen ja so eine Never-Event-Liste. Mhm. Also die führen tatsächlich Buch darüber. In Deutschland gibt es das leider nicht. Da kann man nur schätzen. Arbeiten aber auch diverse Personen dran, dass man sowas auch in Deutschland halt auch führt, aufschreibt, auswertet, um dann dran zu arbeiten. Aber das ist noch ein längerer Weg, würde ich sagen. Aber Verwechslung ist tatsächlich so eins der Top-Never-Event-Themen.
Also das ist halt das, was man am meisten hört, aber nicht das, was am meisten passiert. Also da gibt es viel, viel andere Dinge, die passieren. Und aber Verwechslung ist halt so das, was jeder Patient immer Angst davor hat.
Ja.
Na, so, weil man das aus den Medien kennt, weil man das aus den Filmen kennt und. Mhm. Na, da gibt es viele Witze darüber und so weiter und so fort. Deshalb so das Erste, woran quasi ein Patient denkt. Mhm. Wir haben natürlich ganz andere Dinge. Ne? Wir haben Infektionen. Mhm. So, es gibt Infektionen, die vermeidbar sind, definitiv. Ja? Weil die Art und Weise, wie es gearbeitet wird, nicht richtig ist.
Kernthema eurer Sketches eigentlich, ne?
Na, also, ja. Na, ja, genau. Na, also es erklärt ja vieles. Und es ist leider eine Tatsache, dass oft falsch, also nicht oft, aber wenn da ein Infekt entsteht, dass auch vorher nicht ganz sauber gearbeitet wurde. Nicht ganz sauber bedeutet nicht, dass die Leute also nicht falsch verstehen.
Nicht irgendwo auf den Fliesen liegen.
Also,
ne?
Also ein Laie würde es gar nicht erkennen, was gerade falsch gemacht wurde. Ne, so, aber es gibt gewisse Dinge, ne? Handschuh wechseln. Es gibt so immer die Handschuhe kontrollieren, ob da ein Loch drin ist. Oder die Art und Weise, wie man sich die Hände desinfiziert. Ja, so da fängst du ja schon an. Es gibt manche, die es falsch machen und das auch falsch beigebracht kriegen und auch nicht korrigiert werden. So, wie sich die Handschuhe angezogen werden, wie man den Patienten abwäscht. Ja, es gibt Zeiten, die so ein Desinfektionsmittel wirken muss, aber durch Zeitdruck ist es oft so, und dann trocknet man das einfach und dann klebt man und dann fängt man einfach an. Ne? Und. Es gibt Menschen aus unserer Branche, ja, ich will jetzt keine bestimmte Berufsgruppe nennen, obwohl es fast immer eine Berufsgruppe ist.
Okay. Die haben besonders viel Zeitdruck.
Die tatsächlich denken, wenn die Hände desinfiziert haben, dass sie sterile Hände haben. Mhm. Ja? Ich meine, ein Mensch, der sterile Hände hat, das will ich mal sehen.
Die haben Sterilium genommen wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, also, das ist wahrscheinlich das, was irritiert, weil das Zeug Sterilium heißt. Aber ne, jetzt für alle, wenn man die Hände desinfiziert, ist man nicht steril. Das ist sehr wichtig zu wissen, weil ich auch oft gesehen habe, oder ich habe selber oft erlebt, dass ein Chefarzt kam, der gewaschen war und hat dann mit seiner Hand einfach ein Instrument angefasst, was auf meinem Tisch lag. Mhm. So, ich bin da eiskalt und sage, Tisch unsteril, komplett neu.
Mhm.
So, mir ist auch die Diskussion egal, weil ich dann sage, okay, wenn Sie mit diesem Instrument weiterarbeiten wollen, unterschreiben Sie mir das, dann können wir das gerne machen. Mhm. Ich mache es nicht.
Mhm.
So. Genau, das sind so Dinge.
Ich glaube, da können wir auch nochmal an der Stelle können wir echt, also das ist was ich oft höre, da können wir glaube ich auch nochmal, genau, dann kannst du einen Schluck Wasser trinken. Können wir einen Appell an alle OTAs, und ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, die OTAs im Saal sind eigentlich immer die sterile Polizei, das habe ich jetzt auch schon sehr, sehr oft erlebt, die haben da so das größte Auge für, ist das Thema Empowerment. Traut euch, wenn da was nicht passt, traut euch, also entweder zu sagen, ich werde jetzt hier ein Vermerk machen, wenn wir das nicht ändern. Sie unterschreiben mir das, so passt es halt nicht.
Also alle OTAs, alle Gesundheits- und Krankenpflege, jeder, der im OP arbeitet, sollte wissen, wie man sich im OP bewegt und wie man sich auch steril wäscht. Ja, also, und man, also das erzähle ich auch oft Schülern, also wenn ich einen Vortrag halte, dass man, also da Angst zu haben, jemanden zu korrigieren, ist der falsche Ort. Ja, dann hat man auch einen falschen Beruf gewählt. Wenn ich einen Fehler sehe, muss ich es ansprechen, egal wer das ist. Wenn ich Angst habe, das selber zu machen, dann hole ich meinen Ausbilder, erzähle ihm das und dann muss er sich drum kümmern. Kümmert er sich nicht drum, muss ich einen Schritt weiter gehen und. Ich bin jemand, ich nehme die Person, die dann betroffen ist, egal auf welche Berufsgruppe, die Hierarchie ist auch egal, weil hier geht es nicht um uns, hier geht es auch nicht um falscher Stolz, hier geht es um den Patienten. So, wir sind alle nur für den Patienten da, sonst nichts. Ja, unsere Arbeit ist es ja, dem Patienten zu helfen. Und wenn wir Fehler bewusst nicht melden oder nicht sagen, dass da Fehler entstanden sind, das ist irgendwie falsch in dem Beruf. Ja, so. Also ich bin ein Freund, wirklich jemanden zur Seite zu nehmen. Also bloßstellen ist ja auch Quatsch. Also, ja. Aber wenn da ein Fehler ist, was so extrem ist, wie wenn jemand ein Instrument von meinem Tisch wegnimmt, dann werde ich auch laut, damit das auch alle mitkriegen, um einfach auch, weil diese Person hat sich ja was dabei gedacht, ein Instrument aus meinem Tisch runterzunehmen, weil der dachte, der hat sterile Hände. Ja? Er dachte, danach ist das Instrument immer noch sauber. Und so zeige ich, nein, ist es nicht. Und gib auch den Mut den anderen vielleicht, das auch zu machen, wenn das nächste Mal passiert. Weil jemand, der es einmal macht, hat es auch vorher gemacht. Also das macht man ja nicht auf einmal.
So kein,
das stimmt, vor allem,
das sind so No-Gos, das ist wie so, wenn ich auf der Autobahn bin und ganz rückwärts fahre. Ja, das sind so Dinge, die macht man nicht. Das weiß man eigentlich. Und wenn man es zulässt, ja, dann können auch nur Unfälle passieren.
Jetzt bist du ja sehr gefestigt in deiner Person und sagst einfach so, ich mache das schon seit 12 Jahren und ich nehme auch kein Blatt vor den Mund. Du hast viele Kliniken gesehen. Wie funktioniert aus deiner Sicht die Kommunikation unter Ärzten, Pflegeschaft? Ist das auf Augenhöhe oder ist da Hierarchie schon irgendwo ein Thema?
Teils, teils. Mhm. Tatsächlich teils, teils. Es gibt Kliniken, Augenhöhe. Ja, es ist ein Team, man arbeitet sehr gerne zusammen und, und. Mhm. Und dann hat man auch Kliniken, wo eine Hierarchie herrscht. Gott sei Dank ist das erste öfters vertreten als das zweite. Mhm. Es ist dennoch so, dass da, wenn ein Chefarzt was sagt, dann also es trauen sich viele nicht, was dagegen zu sagen. Mhm. Na, so aus tausenden von Gründen. Na, aber ich bin ein Freund davon, na, wie ich vorhin auch erzählt habe, ich überlege, was würde ich machen, wenn es meine Mutter wäre? Mhm. Ich würde genauso handeln. Dann warum soll ich nicht beim Fremden genauso handeln?
Ja. Mhm. Okay, also die Sachen in euren Videos passieren schon. Hier und da.
Ja,
da müssen wir daran arbeiten, dass die immer weniger werden.
Hm, vielleicht sprechen wir generell einfach mal über das Thema Risiken. Wir sind jetzt hier an dem Thema Sicherheit, dann muss man auch über die Risiken sprechen. Mhm. Verwechslung war gerade eben Thema. Du sagst, es ist aber vielschichtiger. Was sind ganz klassische Sachen, wo du sagst, passiert immer wieder? Du grinst.
Ich bin ja noch aktiv in der Branche.
Ja, deswegen. Du kannst ja jetzt ein bisschen auf den Nähkästchen plaudern hier bei uns.
Ich glaube, wäre ich nicht aktiv in der Branche, wäre es einfacher, darüber zu reden. Ja, weil ich natürlich, wir arbeiten mit vielen Kliniken. Mhm. Ne, und, aber ich kann ja gewisse Dinge sagen, die überall passieren. Ja, es passiert auf der ganzen Welt. Mhm. So, das passiert nicht nur hier, das passiert tatsächlich auf der ganzen Welt. Man muss auch eine Sache sagen, viele kennen nur das Gesundheitssystem hier. Das wird wahrscheinlich viele Zuhörer nicht passen. Wir haben tatsächlich noch ein sehr gutes Gesundheitssystem. Mhm. Ja, also vergleichbar mit anderen Ländern sind wir trotzdem noch oben mit dabei. Mhm. Ja, na, besser geht's immer, klar. Mhm. Ja, also das sowieso. Mhm. Besser geht immer. Nur wir machen schon viel richtig, aber durch Personalnot, durch dass Kliniken mittlerweile wirtschaftlich sein müssen, obwohl es offiziell nicht so ist. Mhm. Ja, das bringt auch viele Probleme und. Mhm. Durch das bestimmte Leute manchmal Dinge entscheiden, die gar nicht betreffen. Also da passiert halt sehr viel. Es gibt so Dinge, zum Beispiel Implantate ist ein Riesenthema, aber wie gesagt, weltweit tatsächlich, dass da die gewisse Größe gerade nicht da ist. Mhm. So, das heißt, man operiert und merkt währenddessen, dass da was fehlt.
Kniegelenk ist schon weg.
Genau, eine bestimmte Größe ist gar nicht da, obwohl man genau die Größe braucht. Mhm. Ja? Eigentlich ist die Aufgabe von uns, also OTAs, Pflege, im Vorfeld zu gucken. Es gibt Kliniken, da gucken die Ärzte vorher. Mhm. Und es kommt aber vor, ne? Dass eine gewisse Schraube fehlt, eine gewisse Größe und. So, die Frage ist, was macht man daraus? Mhm. Ja, so, das ist immer so die Kunst. Was macht man in so einem Moment? Also wenn es ein Notfall ist, ist es klar, ne? Wenn man einen Notfall hat und es fehlt gerade was, dann muss man irgendwie eine Lösung finden.
Improvisieren.
Genau.
MacGyvern.
Ja, improvisieren. Auch noch im OP, improvisieren gehört dazu. Mhm. Ja, improvisieren gehört dazu.
So. Aber man kann und sollte. Und ich glaube, es gibt auch Richtlinien. Ich glaube, eine Größe größer, eine Größe kleiner und die Größe, die man
natürlich, denkt, aber es ist nicht optimal. Na, muss man ja sagen, es ist ja nicht die optimale Lösung. Mhm. Man findet immer irgendwie eine Lösung, na, aber das irgendwie darf ja gar nicht sein, wenn man ehrlich ist. Ne? Aber nochmal, uns geht es hier noch relativ gut, wie es läuft. Ich kenne auch wir reden jetzt über viele negative Sachen, aber es gibt ja auch sehr, sehr positive Dinge. Wir haben sehr, sehr gute Operateure. Na, es gibt Kliniken, da würde ich mich jeden Tag operieren lassen. Mhm. Ja, natürlich gibt es auch Kliniken, da würde ich dreimal darüber nachdenken. Mhm. Aber das ist ja überall so. Das ist ja so, wenn ich ein Auto habe.
So, ne?
Genau, wenn ich ein Auto habe, gehe ich auch nicht zu jeder Werkstatt. So, ne? Es gibt eine Werkstatt, die sich vielleicht mit Reifen besser auskennt als mit irgendwie einem Spiegel oder. Das ist jetzt ein sehr krasser Vergleich.
Ja, aber ist ja was dran. Ne?
Aber ist ja eine Tasse. Und nicht jeder muss alles können. Das muss ja, das erwartet auch niemand, muss man auch dazu sagen.
Das stimmt. Ja. Jetzt habe ich schon wieder eine persönliche Frage.
Ja, so kennen wir dich doch. Hau raus.
was mich jetzt interessiert und was die Hörer ja vielleicht auch interessiert, bist du mal bei etwas dabei gewesen, wo was schiefgegangen ist, was dich wirklich nachhaltig auch belastet hat, wo du echt dran zu knabbern hattest?
100%.
Ja, magst du uns das erzählen?
Ja, kann ich, weil es halt da, also das war ein Kommunikationsfehler. intern tatsächlich. Ich habe Bereitschaftsdienst gehabt. Das war, so, war irgendwie 3 Uhr morgens. Also war ein Tiefschlaf, Telefon klingelte. Ja, OP, es war genug, also das waren die Gynäkologen, ja, und die Frau, also die Frauenklinik quasi. Und die Assistentärztin, die angerufen hat, sprach nicht so gut Deutsch. Ich war halt halb schlaf. Ich habe nur gefragt, habe ich Zeit oder nicht? So, ich wollte wissen, ist ein Notfall oder nicht? Dann hast du, nee, wir haben Zeit. So, okay. Und ich habe nicht wirklich verstanden, was wir machen. So, ist ja überhaupt kein Problem, weil wir haben ja Zeit. Das heißt, kein Notfall. Wenn es Notfall wäre, dann hätte ich direkt den Narkosearzt angerufen. Also ich hätte schon direkt wissen können, was Sache ist. Und dann bin ich runtergegangen und hatte mit der jungen Arbeitskollegin Bereitschaftsdienst, eine junge Mutter. Und dann wurde die Patientin in den Saal gebracht. Und ich dachte, es wäre Zustand nach Geburt, ja, dass man noch irgendwas rausholen muss. Ja, so, also ich muss jetzt nicht alles erklären.
Ja, ja.
Also dachte ich, so, weil die Patientin war ruhig. Ja, so, also sie war geschafft, hat man so gemerkt, sie ist geschafft, ruhig. Und die Stimmung war relativ normal. Ja, so. Und dann hat meine Kollegin hatte schon alles vorbereitet. Also es lag auch daran, dass sie alles schon vorbereitet hatte. Ich bin dazugekommen. Und dann haben die so ein bisschen Gewebe rausgeholt und aus der Vagina. Und dann hat der Operateur gesagt, bitte in denselben Topf reinmachen. Und dann hat meine Arbeitskollegin gesagt, ich mach das nicht. Machen Sie das bitte selber. Und ich war halt noch, also wenn es kein Notfall ist, dann bin ich so auf 80% dran.
Ja.
Also, die Patientin schläft, da ist alles in Ordnung, sind alle da, ist alles ruhig. Und dann habe ich gesagt, ich mache das. Und dann habe ich einen Topf genommen, aufgemacht, reingeguckt, weil ich ja Gewebe reinmache und da lag einfach ein Baby drin.
Ah,
so.
Scheiße.
Also das ist so eine Sache, die werde ich nie in meinem Leben vergessen, weil das so unerwartet war. Ja, so. Also es war so unerwartet, dass ich wirklich, also wenn ich jetzt noch darüber rede, ne, also kriege ich schon.
Ich muss auch gerade echt.
Ja, so, und dann habe ich auch verstanden, warum die junge Kollegin gesagt hat:
Mache ich nicht.
Mache ich nicht. Na, sie war junge Mutter und das war für sie zu viel. Das war ja im Dienst, das heißt, wir haben ja auch nicht die Möglichkeit, dann zu sagen: Okay, machen wir nicht, hol niemand anders oder. Hat man im Tagesablauf manchmal die Möglichkeit. Und das war so ein Ding, also war ein Kommunikationsfehler. Na, so Kommunikationsfehler gibt es oft. Tatsächlich, weil wir haben oft das Problem, dass die Sprache manchmal ein Hindernis ist oder Kommunikationsfehler entstehen auch manchmal, wenn zum Beispiel jemand eine OP anmeldet, also das Team anruft, die selber nicht vom Fach sind. Ja, so zum Beispiel in der Pforte kriegen einen Anruf, hier ist es ein Rufdienst, eine Klinik mit Rufdienst, bitte alle zur OP rufen. So. Und dann ist ein Operateur aber dran und erzählt der Dame nach Pforte, was gemacht werden soll. Und kommt mit lateinischen Begriffen. Das ist ja auch das Problem, dass dann man, also das Verständnis fehlt manchmal, dass der Gegenüber das ja gar nicht versteht.
Mhm.
Dann wird angerufen und dann, ja, in 1,5 Stunden OP, dann hat man Zeit, im Rufdienst, 1,5 Stunden OP, Bauch-OP. Bauch-OP kann ja alles sein. Also, und dann muss man hinterher telefonieren ohne Zeit, die quasi drauf geht, weil einfach so eine fehlende Kommunikation auch stattfindet. Und das ist auch eine Fehlerquelle. Na, definitiv.
Ja, Kommunikation ist ein Riesenthema. Hören wir auch immer wieder tatsächlich. Auch so dieses Interprofessionelle so zwischen den Menschen im Saal. Oder dass man teilweise auch gar nicht den anderen kennt, mit dem man da im Saal steht. Oder wer ist denn jetzt hier wofür überhaupt zuständig?
Also ich bin da auch sehr penetrant. So, wenn Team Timeout durch ist, ja, so wenn wir die Liste durchgehen, bin ich jemand, der dann sagt, also wenn da Menschen sind, die ich nicht kenne, dann sage ich, stellen Sie sich bitte vor. So, klipp und klar. Weil ich gerne wissen will, ist es ein Vertreter? Ist es ein Assistent?
Ist es
ein Praktikant? Wie soll ich mit diesen Personen umgehen? War diese Person schon mal im OP? Na, weiß sie, wie sie sich bewegen muss? Und muss ich die ganze Zeit hingucken und darauf aufpassen? Na, das will ich immer im Vorfeld wissen. Und ich bestehe mal drauf, dass alle sich vorstellen. Also wenn Team Timeout vorbei ist und ich weiß, okay, das sind neue Leute drin, sage ich, stellen Sie bitte vor. Oder ich stelle die sogar vor, weil viele junge Leute immer so ein bisschen Angst haben, sich vorzustellen, dass ich dann sage, das ist XY Praktikant für nächste Woche oder PJler oder. Und dann ist die Sache durch. Also wenn ich am Tisch stehe oder im Saal bin, muss ich jeden kennen. 100%.
So, fand ich letztens total klasse, da war ich in der Klinik, da kamen dann auch zwei Medizinstudenten dabei und dann hatte auch der Operateur nochmal gefragt, waren Sie schon mal bei einer OP dabei? Sind Sie sicher, dass Sie Blut sehen können? So auch da nochmal als Backup, ne? Nochmal zu schauen, habe ich hier jetzt gleich ein Thema oder geht das safe? Weil ich glaube, selbst wenn man Medizin studiert, ist das, glaube ich, schon manchmal so dieser erste Moment, wenn irgendwo
ja, fließt, dann fällt der eine nicht, oder andere nicht schon mal gefrühstückt, schon 8 Stunden auf dem Bein und. Weil das Problem ist, das hat ja auch direkt mit Patientensicherheit zu tun. Mhm. Weil wenn gerade operiert wird und jemand steht am Tisch, also ein Praktikant oder Piotler, die dürfen ja auch am Tisch stehen und einfach zu assistieren oder zu gucken, wenn er dann in Ohnmacht fällt, ja, dann ist das ja ein Grund, dass die OP sich ein bisschen verzögert. Mhm. Na, das gehört alles zu Patientensicherheit.
Der kann ja auch nach vorne fallen im schlimmsten
Blödsinn. Oh, ja.
Auch schon passiert.
Ja?
Also, es fallen mehr Leute, als man denkt.
Ja.
Also das ist auch, das erzähle ich auch jedem. Also ich sage, das ist also kein falscher Stolz. Das kann passieren. Das gehört einfach dazu. Also es ist mir auch mal passiert. So, aber ich habe nur gemerkt, dass jemand mich rausgetragen hat.
Echt jetzt?
Ja.
Ach krass. Okay.
Aber es ist lange her. Lange her. Das war während der Ausbildung.
Standst du zu lang?
Nee, es war eine Zahn-OP.
Okay.
Und es war sehr hell. Ja, also 3 Lampen in den Mund, es hat geleuchtet und ich stand halt so eine Dreiviertelstunde, ohne mich zu bewegen und habe ganz da reingeguckt. Und irgendwann habe ich anscheinend kurz hochgeguckt und
dann ging
das Licht dann ganz aus.
Genau, so war ich aber im ersten Jahr. Also mittlerweile weiß man ja, was man macht. Ne? Also man achtet ja schon auf viele Dinge, damit sowas überhaupt nicht passiert.
Kommen wir nochmal auf deinen Kommunikationsfehler, auf diese doch sehr, sehr belastende Situation, was, glaube ich, auch jeder nachvollziehen kann, wenn man da ohne irgendwie Vorbereitung so einen Anblick. Oder bist du dir bewusst, wie oder wo du dir dann auch vielleicht Hilfe suchen kannst, wenn dich sowas belastet, verfolgt?
Nein.
Nein, ne?
Ich kann euch mal ein Beispiel erzählen, ne? Also da sind Fehler im System, ja, aber die sind auch nicht neu. Ja, also ich würde fast sagen, die gibt es grundsätzlich. Mhm. Aber auch nicht nur im Gesundheitssystem, ich glaube, die gibt es auch fast überall, dass man über gewisse Themen einfach nicht spricht.
Mhm.
Ja. Ich war mal, also wir haben Bereitschaftsdienst gehabt und in eine Klinik und waren gerade am Essen, auf einmal Alarmknopf. Ja, so ein Alarmanruf gekommen, Patient kollabiert, du müsste wiederbelebt werden. So.
Mhm.
Der Narkosearzt direkt hingerannt, der Narkosepfleger, Anästhesiepfleger ist hingerannt und da habe ich gedacht, braucht die Hilfe, ich komme mit, ich hatte eh nichts zu tun, habe mein Telefon dabei gehabt, hinterher. Und wir können ja eh nichts machen, wenn die nicht da sind. Das heißt, auch wenn wir operieren müssen, die aber gerade beim Notfall sind, können wir eh nichts machen.
Mhm.
Mitgerannt und das war in der Psychiatrie. Mhm. Ja, und dann haben wir, ich glaube so fast eine Stunde, da waren wir dabei.
Mhm.
Patient leider nicht geschafft, aber der Narkosearzt, der Anästhesiepfleger und ich haben das Ganze gemacht.
Mhm.
So. Der Psychiater war dabei, stand da, hat geguckt und die Pfleger auch. Die waren halt dabei, aber haben nichts gemacht.
Mhm. Ne?
Müssen die auch nicht. Ne? Also die würden nur im Weg stehen. Und dann waren wir fertig. So, ne? Es hat leider nicht geklappt und. Da müssen halt viele Dinge passieren. Und dann hat der Psychiater gesagt, okay, er muss jetzt den Hintergrund anrufen. Um abgelöst zu werden. Und wir dachten so, sein Dienst geht zu Ende. Mhm. Und dann meinte er, nee, wir haben, bei uns ist das so, wenn sowas passiert, dann werden wir komplett abgelöst und dann gehen wir nach Hause und die haben, glaube ich, 2 Tage oder 3 Tage frei, um das zu verarbeiten.
So, okay.
Und wir saßen noch alle so auf dem Boden und gucken ihn so an und dachten so,
dein Ernst?
Also wir waren jetzt eine Stunde dabei, ja. Also unser Puls war schon auf irgendwie auf 1000. Na, wir sind gerannt und also es ist wirklich ein Kampf. Ja?
Mhm.
Also wer behauptet, dass sowas an ihnen so ganz locker vorbeigeht, also dann hat er, glaube ich, auch in diesem Beruf nichts zu suchen. Ja?
Mhm.
Weil im Endeffekt geht es ja um Menschenleben. Mhm. Und also das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, also die gehen jetzt nach Hause, die eigentlich am besten damit umgehen sollten und. Und wir, die
oder uns helfen sollten.
Ne? Genau, ja. Und wir, also uns hat auch keiner gefragt, geht's euch gut? Ja. Na, müssen wir reden und.
Und ihr habt die Arbeit letztlich ja gemacht, wenn man jetzt mal...
Genau, ne? Also wir sind aufgestanden, wieder zurück, haben unser Döner weitergegessen.
Mhm.
Ja, so hart wie es klingt, also die Arbeit geht ja weiter.
Mhm.
Aber wir haben ja keine Möglichkeit, dann irgendwie jemanden anzurufen und zu sagen, okay, ich habe gerade eine sehr krasse Situation gehabt und Ich möchte nach Hause.
Eigentlich tatsächlich, aber das Problem ist, dass das einfach nicht bekannt ist. Also es gibt sehr, sehr viele Initiativen tatsächlich.
Man muss aber auch dazu sagen, also einmal das und zweitens, das ist auch vielleicht auch der Stolz von jedem Einzelnen, ne, zu sagen, ja, wenn bei jede, also nicht Kleinigkeit, sondern bei jede Aktion, was so ein bisschen hart ist, dann bleibe ich ja dauerhaft zu Hause. Mhm. Na, dann muss ich ja, kann ich ja nicht mehr arbeiten.
Mhm.
Ja, vielleicht verweisen wir da nochmal auf die Folge mit unserem Professor Strametz, der da sehr, sehr tief im Thema ist. Es gibt da Hilfsangebote, es gibt Nummern, wo man anrufen kann, es gibt aber auch interkollegiale Peer-Support heißt das Ganze, wo man dann quasi mit auch einem aus seiner Fachrichtung sprechen kann, dass man auch verstanden wird. Da gibt es super Initiativen tatsächlich, die auch mittlerweile immer größer werden. Aber die sind leider noch nicht so bekannt, wie sie sein sollen.
Also ich kenne keine einzige.
Okay.
Und ich war schon bestimmt in 30 Kliniken und habe schon so viel erlebt und. Ja, also mir ist auch mal was ganz anderes passiert. Auch so eine Sache, also ich war am Operieren, war eine schwere OP und ich habe alle Anzeichen für einen Herzinfarkt gehabt, so während der OP. Wurde direkt von der OP direkt rausgefahren und. Das sind ja auch so Dinge. Wenn man dann wieder zu Hause ist, dann war es das so. Dann hat man damit einfach abgeschlossen und dann geht man wieder arbeiten.
Mhm.
Ja, also vielleicht gibt es solche Orte und Kontakte und. Mir wurden eben meine ganze Karriere noch nie vorgeschlagen.
Und du hast ja schon sehr viel gesehen. Das sagt ja jetzt schon sehr viel, finde ich.
Ich bin jetzt insgesamt ja 15 Jahre dabei. Mhm. Jeder, der 15 Jahre dabei ist, auch 5 Jahre dabei ist, hat schon sehr viel erlebt.
Mhm.
Ja, wir erleben ja sehr, sehr viel in unserem Beruf. Auch die Ärzte, die erleben ja jeden Tag was.
Mhm.
Ich kenne niemanden, der mal irgendwo angerufen hat.
Okay.
Also persönlich.
Wie gehst du mit solchen Situationen denn um? Hast du irgendwie einen Tipp für jemanden, der jetzt vielleicht auch stolz hat und sagt, boah, ich traue mich da nicht, irgendjemanden Fremden anzurufen? Wie machst du das? Sprichst du da zu Hause drüber? Machst du das mit dir selbst aus?
Also leider mit mir selbst, ja, aber das machen ja alle.
Mhm.
Muss man ja leider dazu sagen. Ne? Natürlich, man bespricht das mit seinen Liebsten, aber da die selber gar nicht aus der Branche sind, können auch viele Dinge ja gar nicht so erklärt werden.
Mhm.
Ja, so. Und für mich gibt es auch eine wichtige Sache, Datenschutz, ja, ist ja auch so ein Riesenthema. Mhm. Ich bin überhaupt kein Freund davon, wenn irgendwas passiert, dass ich das am selben Tag zu Hause erzähle.
Mhm.
Das mache ich nie, weil egal wo ich arbeite, ja, es sind ja Menschen, da sind Geschichten dahinter und ich will nicht, dass jemand weiß, dass diese Person war, die gerade betroffen ist. Das machen viele. Ja, es gibt Leute, die auch, also ich habe ja eine ganz große Reichweite, ich habe aber noch nie einen Patienten gezeigt oder über einen Patienten geredet.
Mhm.
So, weil das gehört sich nicht.
Mhm.
Ja, und das kommt auch dazu. Na, wenn ich so nach Hause gehe, ich wohne in einer kleinen Stadt, als ich früher bei uns in der Klinik gearbeitet habe, wenn ich dann nach Hause gehe und sage, hey, heute ist mir das und das passiert, auf einmal weiß meine Frau, wer das ist oder.
Ah, okay.
Das möchte ich gar nicht, weil das will ich auch nicht, dass es bei mir passiert.
Mhm.
Ja, so. Das kommt auch noch dazu. Das heißt, wenn man dann den Liebsten, also zu Hause, ist es der falsche Ort, glaube ich, um sowas umzugehen.
Mhm.
Ja, also wenn man Hilfe, dann sollte man, glaube ich, Hilfe irgendwie. So, ich werde mir die Folge auf jeden Fall mal angucken.
Ja.
Mhm. Na, so, ich habe momentan nichts, aber ich kenne aber viele, die wirklich Sachen erleben, die nie wieder vergessen.
Mhm.
Ja, also
logisch, ne? Je nachdem.
Ich kenne keine Pflegekraft, keine OTA, den ich auf jeden Fall
eine
Minimum
Geschichte erzählen kann.
5 Geschichten erzählen kann.
Okay.
Okay.
Ja, so.
Mhm.
Also ich merke mir zum Beispiel, keinen Patienten. Ja, so, also das ist auch so ein Schutzmechanismus, gehe ich mal stark von aus. Ich weiß nachmittags nicht, wer vormittags operiert, also wie der aussah, wie der hieß.
Mhm.
Weiß ich gar nicht.
Ich weiß,
genau.
Ne? Du weißt
genau. Also ich weiß, was gemacht wurde
und
wie lange und was die Komplikationen, falls es Komplikationen gab und. Das weiß ich alles. Ich weiß aber nicht, wer das ist.
Mhm.
So, das hilft mir einfach, um mit vielen Sachen besser umzugehen. Aber viele Ärzte können das ja gar nicht, weil die ja vorher mit dem Patienten zu tun haben und nachher auch.
Mhm.
So, das heißt, die können ja gewisse Dinge ja gar nicht. Also da muss man sich viel.
Sind auch meistens die armen Tröpfe, die dann mit den Angehörigen sprechen müssen, auch noch. Ne?
Auf jeden Fall. Also ich bin froh, dass ich das nicht machen muss.
Glaube ich. Ja. Gibt es denn etwas, wenn du jetzt sagst, dir ist da jetzt so erstmal gar nichts bekannt? was du dir wünschen würdest, was die Klinik vielleicht irgendwie, dass es Standard sein muss, dass du sagst, wenn gewisse Sachen vorkommen, dann möchte ich, dass es Standard ist, dass ein Gespräch stattfindet. Oder?
Einfach ein Ansprechpartner, dass man weiß, okay, man hat einen Ansprechpartner, dass man wirklich bei der ersten Tag, ersten Tag in der Klinik, egal ob Azubi oder Mitarbeiter oder, dass direkt gesagt wird, na, wir haben einen Ansprechpartner für gewisse Situationen, für extreme Situationen. Na, natürlich soll man nicht mit jedem Kratzer auf einmal, dann ist man falsch in dem Beruf.
Ja, dann geärgert. Klar.
Genau, so funktioniert das nicht. Aber es gibt aber Situationen, die wirklich schwerwiegend sind. Mhm. Ja, so, die wirklich extrem sind und man damit einfach nicht so umgehen kann. So. Mhm. Und dadurch entstehen ja im Nachhinein ja auch Fehler. Mhm. Ja, weil man sehr viel Stress hatte, weil man Dinge erlebt hat, die so hart am Limit sind, und danach direkt weitergearbeitet wird, dass dann Fehler entstehen können, ist auch selbsterklärend. Mhm. Ja, so. Aber da, das ist eigentlich, also das ist, glaube ich, ein ganz großes Tabuthema. Also es wird sehr selten darüber geredet.
Das heißt, es würde vielleicht sogar schon reichen, irgendwie einen Flyer im Aufenthaltsraum, im OP, der da hängt und sagt, dir ist was Traumatisches passiert oder du warst bei was Traumatischem dabei, dann melde dich bei uns. So, das 100%. Ist einfach offener kommuniziert das, wird und bekannter
das ist würde schon helfen. Mhm. Also ich weiß ja, ob die Zuschauer irgendwie Kontakte haben oder das kennen. Ich kenne es nicht. Und nach 30, über 30 Kliniken würde ich behaupten, dass man doch irgendwie viel
dann
gesehen
ist
halt
auch Luft nach oben.
Ja, das finde ich auch. Also,
wir geben alles dafür.
Ja.
Okay, fassen wir nochmal zusammen. Was haben wir an großen Baustellen? Wir haben Verwechslung, wir haben Kommunikation, wir haben Hygiene, Sterilität. Mein Leidenschaftsthema ist so ein bisschen Patientenlagerung.
Ja, das ist auch ein Riesenthema.
Wo wir auch, glaube ich, noch ein bisschen dran arbeiten können oder auch nochmal auch vor allen Dingen das Bewusstsein schaffen, dass man da auch die nötigen Hilfsmittel und
ja, ich glaube, dieses Problem könnte man beheben, wenn einfach öfters Workshops stattfinden würden, weil viele, ist das ja gefühlt Learning by Doing. Mhm. Ja, so. Also ich habe auch Lagerungsschäden miterlebt, so leider erlebt. Jeder irgendwann so in seiner Karriere. Mhm. Und oft könnte man was dagegen machen. Mhm. Aber manchmal ist es so, also man fragt sich, wie ist es passiert? So, man hat wirklich alles versucht und dennoch ist irgendwas passiert. Mhm. Mhm. Ja, so. Gott sei Dank noch nie irgendwie, dass ein Patient auf dem Boden lag. Mhm. Das habe ich noch nie erlebt. Mhm. Gehört, ja. Mhm. Schon darüber gehört, aber selbst nicht erlebt. Mhm. Aber einfach Aufklärung. Ne? Also ich glaube, da seid ihr am Zug, würde ich sogar sagen, ne, wenn ihr auch, ja, ihr vertreibt ja auch hier Lagerungsmaterialien. Mhm. Ich denke mal, da seid ihr also über euch wäre es ja am einfachsten tatsächlich, oder andere Firmen, die das quasi machen, weil ihr auch genau wisst, ja, wie es funktioniert. Mhm. Ja, so, weil vieles wird ja so gemacht, wie es eigentlich nicht gemacht werden soll, weil man es nicht weiß. Mhm. Das ist gar nicht dafür geeignet.
Oder weil es immer schon so gemacht wurde, ne?
Ja. Genau, das ist so gang und gäbe.
Ja.
Ja, vielleicht ist das eine gute Überleitung.
Das habe ich auch gerade überlegt, als du sagtest Patientenlagerung, würden wir nämlich auch sehr gerne mit dir drüber sprechen. Wir haben mit Roy gesprochen und Roy ist Folgendes passiert, absolute Kurzfassung, Roy hat eine Operation gehabt, hat sehr wahrscheinlich nass gelegen und ist aus der Vollnarkose erwacht und hat eine riesengroße Verbrennung am Steißbein gehabt, ist also wach geworden, hat vor Schmerzen geschrien, ist auf Station gekommen. Und der Assistenzarzt kam irgendwann rein und hat sich sehr unterschwellig, sage ich jetzt einfach mal ganz vorsichtig gesagt, entschuldigt, dass es passiert ist und hat ihm gesagt, Sie können mich jetzt auch verklagen. Und am nächsten Tag hat Roy die Flucht ergriffen aus dieser besagten Klinik und hat tatsächlich Klage eingereicht, die letztlich aber von ihm selber irgendwann zurückgezogen wurde, weil sich einfach herausgestellt hat, zu 50% wird das leider in die Hose gehen. Wir haben dann unterstellt, okay, eine Verbrennung am Steißbein, da ist desinfiziert worden, da ist mit Frequenzchirurgie gearbeitet worden, das wird eine Verbrennung gewesen sein. Und wir waren uns auch innerhalb der Folge relativ schnell einig, hätte tendenziell vermieden werden können.
Ja, also die Geschichte kenne ich ja, also Roy ist ja ein guter Freund von mir. Und bei der Geschichte war das tatsächlich so, dass sein erster Anruf damals an mich ging.
Ah, okay. Ja, ja, dann brauchen wir die ganze Geschichte gar nicht erklären.
Ne, so, ja, aber wir haben ja auch Menschen, die jetzt vielleicht gerade zuhören, die die Geschichte nicht kennen.
Und zwar, also mein Handy klingelte irgendwann, ne, bin ich rein, das ist ja lange her, das ist ja mittlerweile über 10 Jahre her.
Mhm, 10 Jahre
sowas vergisst man aber nicht, weil man ja selber betroffen sein kann, weil das ja mein Beruf ist.
Mhm.
Ne? Der ruft mich dann an und sagt, ey, ich wurde operiert, aber es tut woanders weh. So, es tut mir am Rücken weh, na, aber es wurde da und da operiert. Dann habe ich ihn gefragt, was wurde denn gemacht? Hat er mir das erzählt? Dann wusste ich direkt, was passiert ist. Ja, weil das ist so, jede OP, die wir machen, es gibt gewisse Dinge, die immer gemacht werden oder gemacht werden sollen, genau um das zu vermeiden.
Mhm.
Na, so, man legt Tücher drunter, Saugtücher, damit man, wenn man bestimmte Stellen desinfiziert, die Tücher saugen das dann auf, dann werden die Tücher rausgezogen.
Mhm.
Da gibt es mehrere Fehlerquellen. Ja? Eine Fehlerquelle ist, wenn man zu viel Desinfektionsmittel nimmt, das heißt, dass die Tücher gar nicht hinterherkommen und hinterm Rücken quasi sich Flüssigkeit sammelt.
Mhm.
Zweite.
Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Hinweis, wie ich immer höre an alle Belegärzte, die scheinbar sehr gerne sehr viel desinfizieren.
Mhm.
Nimm weniger.
Also, also das ist eine Fehlerquelle. Eine andere Fehlerquelle ist, überhaupt kein Tuch darunter gelegt zu haben.
Mhm.
Dritte Fehlerquelle, was ich oft sehe, aber ich bin auch, wie gesagt, jemand, der direkt dann das sagt, die Tücher werden falsch reingelegt, weil die Tücher haben eine Saugfläche und die andere Seite ist nicht saugend. So. Und dann wird das so reingestopft und dann fließt die Flüssigkeit quasi dran vorbei da rein. Ja, da muss man immer drauf aufpassen. Da, also ich korrigiere sehr oft, dass ich dann direkt sage, ey, das ist falsch und erkläre das dann auch. Und mir ist dann egal, wie ich angeguckt werde und dann sind es manchmal Schwestern, die seit 30 Jahren das so machen. Ich sage, ja, dann hast du, Entschuldigung, dann hast du 30 Jahre falsch gemacht.
Ja.
So. Also ich habe eine sehr gute Ausbildung genossen, Gott sei Dank. Also ich habe sehr gute Arbeitskollegen gehabt, die mich genau auf sowas vorbereitet haben. Das kann passieren. Also das heißt, Tücher, also zu viel Desinfektion, kein Tuch, falsch reingelegt oder der Strom einfach zu hoch gestellt.
Okay.
Das passiert auch. Weil, also Hochfrequenz ist ja, das sind ja wie Radiowellen. Es ist ja nicht, okay, Strom kommt hier rein und da raus. Das heißt, je höher du es machst, du kannst ja jemanden sogar von ein paar Meter verbrennen.
Ach krass,
wenn du das richtig, richtig hochstellst, ja, kannst du jemanden, also es gab Fälle, da hat der Patient war im Schlafen, ja, mit einer Maskennarkose, das heißt, der Patient hatte eine Maske auf, der Narkosearzt hielt die Maske fest und der Patient hat Verbrennung am Ohr gehabt,
weil
der Narkosearzt einen Ring um hatte.
Ah.
Was, was man ja per se schon nicht sollte.
Definitiv
im OP, ne?
Nicht. Ne, so, das habe ich mal erlebt.
So, ja.
Verbrennung am Ohr, obwohl ganz woanders operiert wurde.
Ach krass.
So, deshalb, also es sind ja wie Radiowellen. Da muss man drauf achten. Ne? Und ja, also das sind so die Fehlerquellen. Also da gibt es die ganzen Möglichkeiten. Die Art und Weise, wie damit umgegangen ist, war natürlich nicht die feinste Art. Ja,
wir haben jetzt lange überlegt, wer hat denn da gepatzt? Tatsächlich Reus, Zorn zog sich so ein bisschen auf den Operierenden.
Also ich weiß, dass ein Assistentarzt damals operiert hat. Ein Assistentarzt aber nie alleine beim Operieren. Das heißt, es ist immer ein Facharzt, Oberarzt oder Chefarzt dabei, der quasi dabei ist, um zu gucken, dass alles funktioniert.
Ne? Ist ja auch legitim.
Genau, also ich kenne aber Fälle, ich kenne aber Fälle, wo der Assistentarzt schon abwäscht, bevor der Operateur da ist. So, das alles vorbereitet und dann kann es sein, dass da schon was schiefgelaufen ist. Wenn man einen Fehler, also wenn man einen Fehler bei einer bestimmten Person suchen will, ja, da sind sehr viele. Ne? Also die Pflege ist auch dafür verantwortlich zu gucken, dass alles gut läuft. Mhm. Also Springer instrumentieren da eher nicht, weil er gerade so beschäftigt ist, seinen Tisch vorzubereiten. Aber der Assistent und Operateur. Also, und die Art und Weise, wie man danach damit umgegangen ist, war ja auch nicht gut. Na, man hätte, also meiner Meinung nach, entweder der Oberarzt, der dabei war, hätte mitgehen müssen oder der Chef direkt mit dem Assistentarzt sich entschuldigen und erklären, wie das passiert ist.
Ja.
So, das, also sollte nicht passieren, aber wenn es mal passiert, dann sollte man auch die Eier in Hose haben.
Ja.
Das wie auch du
dazu stehen
also
einfach.
Genau. Also ich persönlich war total überrascht, dass die scheinbar alle überrascht waren, dass er da dieses große Problem hatte nach dem Aufwand.
Natürlich, weil das ist ein Ding. Also man redet, also jede OP, wirklich, diese Tücher, die wir bei jeder OP nehmen, ist genau deshalb da. Das heißt, wenn das mal passiert, natürlich, dann denkt man, wie ist das passiert? Was haben wir falsch gemacht? Weil man manchmal macht man 10 OPs am Tag. Ja, so mal 365 oder. Na, und auf einmal passiert das. Dann fragt man sich, was habe ich falsch gemacht? Mhm. Na, und das sind die Fehlerquellen, die da auf jeden Fall entstehen können.
Ich frage mich immer, was müssen wir jetzt als Firma, die sowas schult oder verkauft, was müssen wir tun damit? Also ich erkläre es mal andersrum. Super oft stellen wir ein cooles Produkt vor, wie zum Beispiel so hochsaugfähige Unterlagen oder sowas, wo auf gar keinen Fall der Patientenast liegt. Und dann wird immer gesagt, nee, wir hatten da noch nie ein Problem. Brauchen wir nicht, ist viel zu teuer. 2 Jahre später oder ein Jahr später kriegen wir den Anruf, ja, wir hätten gerne nochmal das Produkt gesehen, wir hatten jetzt doch mal das Problem. Und dann denke ich mir immer so, ach, was hätte ich denn tun können, damit die beim ersten Mal schon angebissen hätten und nicht erst, wenn ein Reu sich was verbrannt hat.
Okay, also der Kostenfaktor ist ja natürlich ein Thema. Mhm. Muss man leider sagen. Der Kostenfaktor in den Kliniken ist ein ganz, ganz großes Thema. Das heißt, man guckt auf jeden Cent. Mhm. Und das ist ja oft so. Ne? Das gab es ja noch nie. Ist ja noch nie passiert. Aber wenn es einmal passiert, ist schon einmal zu viel.
Ja, genau. Ne?
Also das, was ihr hier macht, ist ja schon mal der richtige Schritt, Aufklärung. Mhm. Ja, also man kann nur durch Aufklärung tatsächlich zeigen, wo können Fehler überhaupt entstehen und wie kann man diese Fehler vermeiden.
Ja.
So, das kann man, ne, so ihr als Unternehmen, ich meine, ihr seid ja schon lang genug in der Branche, ne, ihr seid ja fast in jede Klinik in Deutschland vertreten und das ist der erste und wichtigste Schritt, erstmal zu zeigen, was kann überhaupt passieren, ne, wie kann sowas passieren und nur weil es dir das noch nie passiert, das heißt nicht, dass es passieren kann. Ne, so. Aufklärung.
Okay, da sind wir auf einem guten Weg.
Ja, das versuchen wir zumindest, ne? Das ist so, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Gibt es etwas, was du dir einfach persönlich auf die Fahne geschrieben hast, wo du für dich sagst, dadurch kann ich immer wieder Patientensicherheit gewährleisten? Hast du für dich so Checklisten im Kopf irgendwie? Hast du Arbeitsabläufe, die du im Schlaf irgendwie, wenn dich morgens um 3 Uhr weckt, so, dass du abratterst, so, sie sind her, wer sind sie, was machen wir hier für mit ihnen? Hast du da irgendwas im Kopf, wo du sagst, das sollte jeder OTA, jede OTA verinnerlichen?
Ach, da gibt es viele, viele Dinge. Na, da gibt es tatsächlich sehr viele Dinge. Also ich bin auch jemand, es gibt manche Menschen, die ungern mit mir arbeiten, weil ich doch bei vielen Sachen sehr penibel bin.
Mhm.
Ja. Ich muss mir immer die Frage stellen, wie will ich behandelt werden?
Mhm.
Und genau so soll ich auch den Gegenüber behandeln. Mhm. Und das heißt, wenn ich damit fein bin, ja, dass der Patient, also nicht falsch verstehen. Also wenn ich damit fein bin, dass der Patient irgendwie, dass ich meine Arbeit schlampig mache und der Patient ein Risiko dadurch hat und eine Verbrennung kriegt, wäre ich denn damit auch einverstanden, wenn es mir passieren würde?
Mhm.
So, also die Frage sollte man sich immer stellen, egal was man macht. Ja, also auch wenn man, was weiß ich, irgendwas in der Hand hat und man macht es auf, so als Schüler, und es wird unsteril, das heißt, man fässt es aus Versehen an.
Mhm.
Immer Bescheid sagen. Also nie so tun, ob da nichts passiert ist, weil man Angst hat, dass man Ärger kriegt.
Mhm.
Weil das könnte dem Patienten sogar das Leben kosten.
Mhm. So. Also eine Fehlerkultur. Ja, genau, so eine offene Kultur, nichts vertuschen wollen.
Genau, nicht Angst haben.
Lieber nochmal eins mehr aufmachen.
Na, so, also ich habe einen alten Geschäftspartner gehabt, der mittlerweile fast 70 ist. Er hat mir mal gesagt, er sagt, Fehler davon machen, machst aber einen Fehler zweimal, bist du es gar nicht wert, dich so einen Beruf durchzuführen.
Mhm.
Ja, also weil du es anscheinend nicht lernen willst. Mhm. Weil es geht ja um Menschenleben.
Mhm.
Ja, also wenn Fehler passieren, muss man gucken, wo sind die Fehlerquellen und die Fehlerquellen entfernen. Egal, welchen Kosten.
Mhm.
So, dann müssen auch die Kosten egal sein, weil das, was dann passieren kann und die Kosten, die dadurch entstehen können, ja teilweise, ne, so geht es um 100, 150, 200.000 oder.
Mhm.
Ja, siehe USA, das ist auf einmal ein paar Millionen.
Ja. Gibt es in der Beziehung was du dir von der Klinikleitung wünscht oder sogar von der Politik generell, was das Gesundheitssystem angeht, wo du sagst, da müssen wir dran, da müssen Regelungen für gemacht werden, da muss es Gesetze für geben?
Ja klar, also das kann ich ja meine ehrliche Meinung sagen. Ne? Also
absolut.
Ich meine, dass die Kliniken überhaupt wirtschaftlich sein müssen, ja, liegt unter anderem ja an den Krankenkassen.
Mhm.
Warum müssen wir so viele Krankenkassen haben? So, es ist ja gesetzlich. Warum müssen wir zig Krankenkassen haben, die so viel Geld kosten, die dazu führen, dass unter anderem Kliniken dann wirtschaftlich sein müssen auf einmal. Mhm. Also dass man natürlich nicht irgendwie Dinge macht, die ungesund sind für eine Klinik, ist ja selbsterklärend, aber dass dann man nur noch auf Geld gucken muss bei einer Gesellschaft, also jeder ist ja pflichtversichert. So, das heißt, ich habe ja keine Wahl, ich muss ja krankversichert sein. Dann erwarte ich doch, dass ich so gut wie möglich behandelt werde, weil ich werde ja gezwungen, versichert zu sein. Na, so, es gibt Länder, deshalb sage ich ja, wir haben ja ein gutes Gesundheitssystem, na, so nicht. Aber es gibt Länder, da haben die Menschen keine Krankenversicherung und die haben ja ganz andere Probleme. Ich kenne USA, ich kenne Geschichten, dann sind die im Krankenhaus, ja, weil ein Blinddarm operiert werden muss und dann verhandeln die erstmal mit dem Arzt. Er sagt 50.000, er sagt 20.000, dann wird man sich irgendwo einig und dann wird operiert.
Wir machen es für 10, aber dann nehmen wir die Instrumente von, ja, also der, von der OP jetzt, davor.
Ah.
Das ist jetzt natürlich jetzt ganz hart erklärt, aber wir haben hier eine Pflichtversicherung, dann erwarte ich auch, dass man Pflicht behandelt wird, vernünftig.
Ja.
So, und wenn man es daraus ein Geschäftsmodell macht, dann hat man, glaube ich, also da muss die Politik viel ändern, um damit man aus diesem Kurs raus ist. Man weiß ja, dass sehr viele Kliniken rote Zahlen schreiben, obwohl die gut arbeiten, obwohl die jeden Tag operieren. Na, und so. Die machen alles richtig, aber dennoch rote Zahlen, weil die OPs auch teilweise nicht so nicht bezahlt werden, wie die bezahlt werden sollen und. Aber da ist ein ganz riesen Rattenschwanz. So, und ich bin auch nicht, also ich würde nicht behaupten, dass ich der beste Ansprechpartner für sowas wäre. Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Na, so. Kann ja sein, dass da zig Zuschauer mich also widerlegen können oder. Das ist aber das, was ich tagtäglich sehe.
Ja.
Wo wir gerade in den Exkurs sind, vielleicht nehmen wir das auch schnell mit Krankenhausstrukturprogramm und Co. Viele, viele Krankenhäuser haben ja Eingriffe verloren oder Fachgruppen. So ein bisschen mit dem Ansatz, auch die Qualität nochmal hochzufahren, dass das gerade die komplizierten Eingriffe, diejenigen, die es oft machen, auch besser machen und jetzt nicht jemand zweimal irgendwie einen Whipple-Eingriff macht oder sowas. Glaubst du, das ist ein Weg auch nochmal in die richtige Richtung, da nochmal mehr Exzellenz reinzubringen?
Also teils. Ne? Also erstmal muss man sich angucken, wie ist der demografische Wandlung. Wenn man das macht und Personalmangel hat, bedeutet es für den Patienten, statt einen Monat auf einmal 4-5 Monate warten zu müssen. So. Wenn jemand ein Karzinom hat, also Krebs hat, ja, bestimmte Gebiete und auf einmal nicht jede Klinik das operieren darf, heißt Wartezeit. So, das heißt, nicht mehr vor der Haustür operiert werden, das ist ja kein Problem. Also wenn ich 2 Stunden fahren muss, um eine OP zu kriegen, 3 Stunden, ist, ne? 4 Stunden.
Die Chance zu überleben dadurch steigt.
Genau, das ist mir egal. So, aber wenn ich dann auch keinen Termin kriege, oder ein halbes Jahr warten muss, ja, und dadurch mein Zustand verschlechtert. Und da ist der Trend. Ja, und das wird auch auf jeden Fall so sein. Jetzt kommen ja diese ganzen Klassifizierungen und Stufe 1, Stufe 2 und so weiter und so fort. Wir werden noch ganz große Probleme haben. Wir haben Probleme. Personalnot ist ja ein ganz großes Thema, was auch Patientensicherheit angeht. Ja, so. Und da haben wir, also in den nächsten 5-6 Jahren, das spielen wir auch im Unternehmen ja selbst. Ne? Wenn die Babyboomer alle in Rente gehen, dann haben wir ganz andere Zeiten und ganz andere Probleme. Also wenn man jetzt nicht gegenlenkt in der Politik, weil da kann nur die Politik was machen. Ne? Und wenn jetzt nicht hart gegengelenkt wird und jetzt das so zu machen, dass nur bestimmte Kliniken bestimmte Dinge operieren, nur um in Personalnot auch ein bisschen gegenzuwirken, ist, glaube ich, der falsche Weg, weil das ist auf den Kosten von den Patienten, die pflichtversichert sind. Ja, darf man nicht vergessen. Pflichtversichert und dann auf einmal Monate warten auf eine Behandlung. So.
Aber auch du sprichst wieder das Nachwuchsthema an, logischerweise. Ne? Da haben wir auch, glaube ich, mit jedem, der hier auf diesem Stuhl gesessen hat, haben wir über das Thema Nachwuchs gesprochen. Warum ist es so schwierig? Vielleicht... Wenn du nichts dagegen hast, genau das. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich damit gerne unser Gespräch beenden. Hast du nicht Bock, ein bisschen Werbung für den Job des OTA zu machen? Weil es ist ein cooler Job. Ich habe das schon mal gesagt, wir haben ab und zu die Gelegenheit, mit in den OP zu kommen und das ist so cool. Das ist so, es ist, als wenn du in den Weltraum fährst irgendwo. Das ist so, du fühlst dich wie jemand total Besonderes, weil das ist nun mal einfach ein Ort, da kommt einfach nicht jeder hin. Und das ist total cool. Es ist interessant. Ich finde es toll. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich habe jetzt meinen Job und ich bin auch glücklich damit. Aber OTA finde ich geil, sage ich ganz ehrlich. Was macht's aus?
Also ich meine, ihr wisst ja beide so ein bisschen, dass ich ja immer, also ich bin ja jemand, der eigentlich überhaupt keine Zeit hat. Mhm. Ja, so, weil ich halt sehr, sehr viel mache und tue. Dennoch nehme ich mir die Zeit, manchmal in den Kliniken zu gehen, ja, und Vorträge von den Schülern zu halten. Mhm. Kostenlos. Mhm. Ja, so, also es ist nicht so, also das ist eigentlich meine kostbare Zeit. Mhm. Ich gehe aber dahin, mache Aufklärungsarbeit, erzähle Vorteile, Nachteile und, versuche den auch ein bisschen zu stärken und so weiter und so fort, weil mir das Thema natürlich am Herzen liegt. Mhm. Ja, so, weil im Endeffekt, also unabhängig davon, dass wir auch im Unternehmen ja betroffen sind, dass kein Nachwuchs oder nicht genug Nachwuchs mhm. kommt, sondern das System wird ja dann gar nicht mehr funktionieren. Mhm. Ja, so, es gibt Kliniken, die bilden dann aus, bilden 20, 30 Leute und es bleiben nur 2 Leute.
Ja, das mhm.
haben wir
so.
Haben wir auch schon.
Genau, ich war jetzt letzte Woche in der Schweiz, wir waren in Zürich, Uni Zürich, richtig schöne Klinik und auch Vortrag gehalten und das Interessante war, dann haben die mir erzählt, dass in der Schweiz, ich weiß nicht, wie der Trend in Deutschland ist, aber es war halt erschreckend, die Zahl mal zu hören. Die haben erzählt, 46% alle, die eine Ausbildung beginnen in der Pflege und abschließen, wechseln nach 1 Jahr ihren Beruf.
Und gehen komplett in eine andere
Branche. Gehen raus aus der Gesundheitsbranche. 46%. Mhm.
Das ist die Hälfte, ne?
Bei uns wird es auch immer mehr. Ja, so viele junge Leute machen die Ausbildung und danach wollen die studieren. Ja, oder was anderes machen. Oder. Liegt an sehr vielen Gründen. A, wir haben Personalmangel. Das heißt, dieser Beruf ist mittlerweile nicht mehr familienfreundlich. Mhm. Ja, die jungen Leute wollen ein bisschen was erleben. Ja, für die ist Work-Life-Balance sehr wichtig.
Ja.
Mhm. Ja, meiner Meinung nach, meine Generation, auch eure Generation, noch sehr klein geschrieben. Mhm. Ja, was gar nicht, also was ja nicht gut sein muss. Ja.
Naja, ja.
Ja, so.
Ich habe echt Déjà-vu gerade.
Also ich versuche immer zu erklären, also in diesem Satz Work-Life-Balance ist Work und Life drin. Mhm. So, nicht nur Work und nicht nur Life, sondern beides. Und beides kann zusammen harmonieren.
Ja.
Nur es ist schwierig, mit diesem Personalnot jeden das also gerecht zu werden.
Die Balance zu schaffen,
genau,
quasi
und,
dann.
Und das ist auch der Grund, warum viele junge Leute aus der Branche rausgehen. Mhm. So. Und die Leute, die aber drinne sind, kriegen das ab. Deshalb ist auch der Trend, dass sehr viele auch ältere Mitarbeiter auf Teilzeit gehen. Mhm. Ich kenne Kliniken, die haben OP nur Teilzeitkräfte. Komplett.
Mhm. Ja.
Liegt daran, dass sie sagen, okay, dann habe ich lieber weniger Geld. Und habe dadurch aber, na, die orientieren sich tatsächlich auch an die Jüngeren.
Ja.
Die beschweren sich, na, sagen, ja, hier, wie können die nur so leben und so weiter und so fort.
Mhm.
Die orientieren sich dann irgendwann, weil die sagen, okay, sonst gehen wir ja irgendwann kaputt.
Und ich glaube, wir haben auch letztens nochmal, ich weiß gar nicht, da war auch, glaube ich, in der Folge, dass man gerade auch in diesem Beruf, man kriegt was verpackt, man kriegt was verkauft, auch wenn man irgendwie von der Schule abgeht oder sowas, kriegt das ganz, ganz rosig erklärt und dann trifft die Realität nicht. So
man hat wie viele Staffeln Grey's Anatomy also, geguckt?
Genau,
12.
Genau, es ist halt doch anders als bei Grey's Anatomy.
Also,
da glaube ich auch wirklich Praktika helfen. Ne?
Also es gibt so ein Thema, ja, das ist ein Thema für sich, eigentlich ein der größten Probleme, die wir in der Pflege haben. Und das kann mir jeder bestätigen. Jeder. Ich kenne niemanden, der in der Pflege was anderes behaupten würde. Wir haben ein Problem mit Mobbing in unserem Gesundheitssystem.
Okay.
Ganz, ganz großes.
Wer mobbt wen, frage ich jetzt einfach mal ganz blöd.
Der ein bisschen mehr weiß, den anderen, der weniger weiß.
Mhm.
Oder. Wir haben ein ganz, ganz groß massives Problem mit Mobbing. Ein ganz großes, was über Tod geschwiegen wird, weil es einfach zum Alltag gehört.
Mhm.
Wenn man so ein Thema mal öffentlich ansprechen würde, ja, da würde man so viel Zuspruch kriegen, wie viele Schüler sich gemobbt fühlen. Und natürlich muss man auch dazu sagen, in so einem Beruf muss man ja schon ein bisschen so eine harte Schale haben.
Mhm.
Ja, also wenn jemand nur gerade beim Stresssituation nicht freundlich gerade mit mir umgeht, weil es einfach stressig ist, weil die Situation es gerade nicht hergibt, darf ich mich nicht persönlich Angriff fühlen und dann mich einschließen und 3 Tage weinen.
Ja.
So, dann bin ich auch im falschen Beruf.
Mhm.
Aber Thema Mobbing ist ein Riesenthema im Gesundheitssystem.
Okay.
Ganz, ganz groß, spricht aber niemand drüber.
Gerade unter jungen Menschen, haben wir letztens noch gelernt, ne? Dass die häufigste Todesursache zwischen
nicht,
14
ne?
und 19 ist tatsächlich
ja,
Suizid.
Da habe ich auch echt sehr lange darüber nachgedacht.
Ja,
lange
dran geknabbert. Ja. Es gab Schwestern während meiner Ausbildung, wenn ich wusste, ich muss mit denen arbeiten. Also ich habe 8-mal darüber nachgedacht, ob ich heute hingehe oder mich krank melde. Mhm. Weil ich wusste, es wird ein Höllentrip. So. Und das kennt jeder. Also da kann, braucht mir keiner zu erzählen, dass sie nie, noch Krass. Nie irgendwas erlebt haben.
Okay.
Ja, das ist das Problem. Das heißt, wir sind eigentlich in einem Beruf, einen sozialen Beruf, wo wir für andere Menschen da sind. Wir sind aber oft für uns gegenseitig nicht da.
So. Dann haben wir das nächste Podcast-Thema. Aber Alan, du solltest Werbung für den Job machen und nicht noch mehr Probleme.
Nein, also jetzt haben wir viel, jetzt haben
Komm,
wir viel,
kurz und knackig.
Jetzt haben wir viel, viel Negatives erzählt, aber würde mir diesen Job nicht Spaß machen. Mhm. Würde ich nicht mich selbstständig in einem Beruf machen, eine Influencer-Karriere drauf aufbauen und auch aktiv noch in diesem Bereich arbeiten, wenn ich es nicht mögen würde.
Mhm.
Ja, so, also da kommen sehr viele positive Dinge, die den Rahmen sprengen würden, wenn wir jetzt anfangen, darüber zu reden.
Mhm.
Wir sitzen ja hier, um Missstände zu erzählen. Ja, wenn wir über positive Dinge erzählen, dann sitzen wir wahrscheinlich dreimal so lang.
Ja. Ja,
also es ist ja nicht alles böse, es ist ja nicht alles schlecht. Wir haben sehr viele positive Sachen, es macht Spaß. Wenn man ein schönes Team hat, macht das richtig Spaß. Ja, also ich verbringe manchmal mit meinen Arbeitskollegen mehr Zeit als mit meiner Familie.
Mhm.
Das ist auf jeden Fall so, ja.
Ja, 24-Stunden-Dienste und. Also man erlebt ja auch vieles gemeinsam.
Mhm.
Ja, und wenn das Team stimmt, wenn ich mit Leuten arbeite, die auch in so eine freundschaftliche Ebene, dann arbeitet man ja auch ganz anders.
Das stimmt.
Also dann guckt man nicht jede 5 Minuten auf die Uhr, wenn jetzt Feierabend ist, sondern dann geht die Zeit im Flug. Aber es ist ja überall so. Es ist ja in jedem Job so.
Mhm.
Ja, und da, aber OTA. Ihr müsst OTA werden.
Genau, den wollten wir doch haben.
Ja, den können wir keinen mehr draufsetzen.
Ich versuche es mal zusammenzufassen. Haltet euch an die Hygienevorschriften, seid immer wachsam. Ist ein ganz, ganz großes Thema. Denkt ans Team Timeout. Du hast so 2 spannende Geschichten erzählt, wo wirklich kurz vorher nochmal was aufgefallen ist. Ich finde es super wichtig, dass ihr tatsächlich auch wirklich Meldungen macht und dann hoffe ich auch mal, dass im Haus reagiert wird, dass es einen QM-Manager gibt, der das aufnimmt und versucht, das für zukünftige Fälle zu vermeiden. Ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn euch was belastet, wenn ihr belastende Vorfälle habt, sucht euch Hilfe, sprecht mit Menschen. Wir schauen das auch nochmal rauszuarbeiten, wo man das tun kann.
Ja.
Schützt euch selber. Das
sprecht
ist auch,
miteinander.
Genau, denn nur wenn ihr in einem klaren Kopf funktionieren könnt, könnt ihr auch Patientensicherheit gewähren, weil wenn ihr, glaube ich, nur in so einem reinen Überlebensmodus darum lauft, weil euch irgendwas verfolgt, ist das, glaube ich, auch nochmal am Ende für den Patienten sehr, sehr nachteilig. Und ich finde eigentlich die Kernaussage, die du gesagt hast, ich glaube, das ist die perfekte Überschrift für das ganze Thema Patientensicherheit. Stellt euch immer vor, es wäre ein Angehöriger von euch und gibt das Beste, dass er so sicher wie möglich durch den ganzen Klumpatsch die OP und die Nachsorge und Vorbereitung durchkommt. Ich glaube, eigentlich, wenn man sich an den Grundsatz hält und dann auch ein bisschen was gelernt hat, wo es technisch wichtig ist, ist das super, super, super wichtig. Und seid mutig und tapfer, wenn euch
den
was auffällt, sprecht
es
an. Genau.
Ja.
Das ist eigentlich, also habe ich so für mich mitgenommen, finde ich eigentlich super, 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 super gut. Und wenn sich jeder dran hält, dann mal schon ein Riesenstück weiter.
Absolut.
Oder?
Hast du letzte Worte?
Also, dass ihr das überhaupt macht, das ist echt sehr wichtig für die Branche.
Mhm.
Ja, ich hoffe mal, dass wir so viele Menschen wie möglich erreichen, um einfach gewisse Fehlerquellen zu einfach zu entfernen. Mhm. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein dürfte. Hat Spaß gemacht.
Schön, dass du da warst.
Danke für deine Zeit. Ich fand es super spannend.
Auf jeden Fall.
Gerne wieder.
Sehr gerne.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.